Dieser bekannte Text von dem verlorenen Schaf, der wird jetzt ergänzt durch einen alttestamentlichen Text, und ich werde das auch beide in der Predigt bedenken. Und zwar ist das aus dem Propheten Hesekiel im 18. Kapitel, sind das einige Verse, also Auszüge aus diesem Kapitel, die ich jetzt lese als Predigttext. Und das Wort des Herrn erging an mich: Was gebraucht ihr dafür ein Sprichwort in Israel? Die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen gehören mir. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Wenn aber der Gottlose umkehrt von seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, dann soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er getan hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln der Gottlosen handelt, sollte er dann leben? Nein, sondern es soll an seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden. Wegen seiner Treulosigkeit und Sünde soll er sterben. Und dennoch sagt ihr: Der Weg des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr vom Hause Israel, mein Weg sollte nicht richtig sein? Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Ich will jeden von euch nach seinen Werken richten, ihr vom Haus Israel, spricht der Herr. Kehrt um, wendet euch ab von euren Übertretungen, so wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Werft all eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. Kehrt um und ihr sollt leben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe vier Aspekte aus diesem Predigttext. Der erste ist die nichtigen Ausflüchte der Gottlosen. Mir kommt das immer wieder so unglaublich modern vor, was man in der Bibel liest. Wir haben hier dieses Sprichwort: Die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Sicher, was Eltern manchmal so ausüben und verbocken, das baden die Kinder aus. Das ist schon wahr. Aber Gott geht ja hier darauf ein und sagt, ihr habt ein Sprichwort, ihr sollt das nicht gebrauchen, denn so ist es nicht, wie dieses Sprichwort deutlich machen will. Dahinter steht nämlich die Behauptung, Gott strafe die Falschen. Und dahinter steht auch der Gedanke, dass die Realität, die wir sehen, die uns umgibt, die wir wahrnehmen, Gottes Gerechtigkeit ad absurdum führt. Man schaut in die Welt und dann versteht man nicht, ne, warum leiden die einen und den anderen geht's gut. Ja, vielleicht sogar wird der Glaube an Gott selbst ad absurdum geführt durch diese Beobachtung, weil das einem nicht einleuchtet, warum Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Und dahinter steckt aber im Letzten noch etwas anderes, nämlich die tief im Menschen verankerte Überzeugung, nicht ich tue Unrecht, sondern mir widerfährt Unrecht. Und so sind die Menschen auch gemeinhin alle unterwegs. Mir geschieht Unrecht, man fordert, man verteidigt sich. Menschen tun mir Unrecht und letztlich auch Gott. Und dass dem so ist, dass das eigentlich die zutiefst hinter dieser Anfrage Gottes stehende Haltung ist, das zeigt der Vers 29, wo Gott sagt, das Haus Israel spricht, meine Wege seien nicht richtig, Also sie werfen Gott vor, dass er falsch handelt, dass er die Welt falsch regiert. Das ist der Vorwurf, weil wir es besser wissen. Und meint ihr nicht auch, dass das alles sehr modern anmutet? Es sind nur andere Formulierungen, die uns da begegnen. Ja, wenn es Gott gäbe, dann, und dann wird aufgezählt, nicht, was alles dagegen spricht. Weil es ist ja ungerecht, ist ja nicht nachvollziehbar, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Ich habe das genannt, die nichtigen Ausflüchte der Gottlosen, mit denen sie den ganzen Gottesglauben und auch die Ernsthaftigkeit, zu der wir da herausgefordert sind, von sich weisen und den Spieß einfach umdrehen und sagen, naja, so ist es doch gar nicht. Und letztlich dann auch der Meinung sind, oft sie seien ungerecht behandelt, da bekämen nicht genug. Und wie reagiert Gott? Das ist mein zweiter Punkt, die freundliche, doch sehr freundliche Aufforderung Gottes. Gott reagiert ganz höflich hier auf diese Einstellung. Er begegnet dieser Behauptung mit einer Gegenfrage. Er sagt, ist es denn wirklich so? Ist es nicht vielmehr anders, nämlich so, dass ihr Unrecht tut? Also die Angeredeten bekommen hier eine Chance, noch einmal zu überlegen und ihre Haltung zu hinterfragen. Jeder Einzelne könnte jetzt in sich gehen und einlenken und sagen, ja natürlich, es stimmt, in meinem Leben ist einiges Unrecht. Und mich hat bisher eigentlich kein unverdientes Unglück getroffen. Das ist etwas, was mich sowieso immer zutiefst irritiert hat, warum Menschen wirklich der Meinung sein könnten, wenn sie ein Unglück trifft, es sei nicht gerechtfertigt. Ich habe das für mich nie so denken können. Also sobald man sein eigenes Leben, seine Gedankenwelt, was man so plant und tut, mal abcheckt nach dem Maßstab, den Gott gegeben hat in seinem Wort, weiß man, es gibt eigentlich überhaupt kein Unglück, von dem ich sagen könnte, ich habe das nicht verdient. So gesehen ist eigentlich aller Segen eher unverdient. Ich habe sehr viele Segen, sehr viel Gelingen, das Gott schenkt. Ich sage, womit habe ich das eigentlich verdient? Aber in der Regel ist es doch allgemeinhin so, dass das genau nicht geschieht. Die meisten Menschen bekräftigen und verfestigen ihre Sicht der Dinge, die eigene Rechtschaffenheit. Und sie haben kein Problem damit, Gott anzuklagen, ganz offen. Und sie klagen nicht sich selbst an, sondern Gott. Und neben diese sehr freundliche Aufforderung Gottes, doch noch einmal in sich zu gehen und zu überlegen, ob das denn wirklich gerechtfertigt ist, was wir da oft so im Herzen haben oder auch im Munde führen, kommt dann auch in diesem Text die sehr deutliche Ansprache Gottes. Das ist mein dritter Punkt. Wenn es sich nämlich bei einem Menschen so darstellt, dass er nun so überhaupt nicht in sich gehen und Einsicht haben will, wenn nun Menschen unbedingt bei ihrer Vision bleiben wollen, dass sie immer die zu Unrecht Leidenden sind und dass Gottes Gerechtigkeit nichts taugt, dann wählt Gott eine andere, eine deutlichere Sprache. Und vielleicht ist das auch für uns eine ganz gute Maßgabe, mit Menschen zu sprechen. Das erste ist eine höfliche und freundliche Rückfrage, dass man das mal zurückspiegelt. Ist das wirklich so? Aber wenn dann das sich so verfestigt, diese Version, die meisten Menschen mit sich tragen, dann gibt es eine deutlichere Sprache. Gott sagt, ich will jeden von euch nach seinen eigenen Werken richten. So ist das. Kehrt um und wendet euch ab von euren Übertretungen und Ungerechtigkeiten. Und da macht Gott also klar, dass er unbestechlich, ganz unbestechlich, jeden Menschen so behandelt, wie es seine Taten verdienen. Und dabei ist der Maßstab das unfehlbare Gebot, das Gott gegeben hat. Denn er sagt, wendet euch von euch eure Übertretungen. Also mit dem Wort Übertretungen ist ganz klar hier schon der Blick gelenkt auf das Gesetz, das Gott gegeben hat, das er unmissverständlich geoffenbart hat, was in seinen Augen recht ist. Viele Menschen sind ja vorwiegend daran interessiert, wie sie in den Augen ihrer Umwelt dastehen, ihrer Nachbarn oder in der Familie. Na, vor diesem Forum ist es relativ einfach, gut wegzukommen. Da kann man ganz einfach ein Mensch sein, den die Leute toll finden. Aber wir haben ja ein anderes Forum, nicht, vor dem wir stehen. Wir stehen ja vor den Augen des lebendigen Gottes. Und der hat seine Maßstäbe klar gesagt. Und diese Maßstäbe sind nicht die Maßstäbe, die in dieser Welt gelten und die unsere Nachbarn richtig finden. Es sind seine. Und damit das Volk nämlich nicht bei einer oberflächlichen Betrachtung stehen bleibt, richtet Gott jetzt den Blick tiefer auf das eigentliche Problemfeld hin, indem er sagt, schafft euch ein neues Herz, schafft euch einen neuen Geist. Ein heuchlerisches, äußerliches Wohlverhalten, das wird nicht genügen. Das Übel beginnt in den Herzen. Und das Herz ist im Verständnis der Bibel ja der Kern unserer Persönlichkeit und es umfasst das Denken und Planen und Wollen. Und da sagt Gott, das muss alles neu werden. Eure ganze innere Ausrichtung, eure Einstellung, eure Gedanken und Sinne muss alles neu werden. Und in der Bergpredigt legt Jesus den Finger auch genau auf diese Wunde. Die Pharisäer, haben wir gehört, beschwerten sich ja darüber, dass Jesus sich mit den Sündern abgab, haben wir gerade gehört. Ne? Dieser ist mit den Sündern. Und diese Pharisäer hatten überhaupt nicht verstanden oder nicht gelten lassen, dass ja auch sie durch Gottes Wort aufgefordert waren, ihre Herzen zu erneuern, weil sie Sünder waren. Das merkten sie gar nicht. Sie fühlten sich nicht wie Sünder, obwohl sie welche waren. Und in der Bergpredigt macht Jesus das deutlich. Eure äußerlichen Gerechtigkeiten und euer guter Anschein, der wird nicht genügen. Der Mord fängt im Herzen an, in einer vernichtenden Einstellung dem Nächsten gegenüber. Viele sagen das ja auch, das sind ganz anständige Menschen. Und dann haben sie irgendetwas nach außen hin, dann haben sie irgendetwas, was sie einem anderen vorwerfen, vielleicht sogar zu Recht, menschlich betrachtet. Und dann sagen sie, der ist für mich gestorben. Und Jesus macht deutlich, diese Einstellung ist Übertretung des Gebotes, du sollst nicht töten. Was heißt das denn, der ist für mich gestorben? Durch Hesekiel spricht Gott hier eine ganz klare und eine harte Sprache. Und wir müssen solche Worte manchmal hören, weil wir uns so leicht selbst betrügen. Und da bin ich schon mal beim letzten Punkt. Gottes gnädige Antwort auf unsere Misere. Wenn wir das mal gelten lassen, was Gott hier sagt durch den Propheten, macht euch ein neues Herz, schafft einen neuen Geist in euch, oder noch das Neue Testament dann hinzunehmen, die Bergpredigt und andere Worte Jesu, dann merken wir doch, dass wir in einer großen Misere stecken, weil wir sagen, sofern wir denn überhaupt geistliche Menschen sind, weil wir dann sagen, ja, Gottes Forderung besteht ja zu Recht. Aber ich kann es ja nicht erfüllen. Wer kann sich denn in einen anderen Menschen verwandeln, so wie Gott sagt, macht euch ein neues Herz. Und viele unter uns haben das vielleicht auch schon versucht, schon oft versucht. Ich nehme das an, dass viele von euch versucht haben, ein Leben zu führen, an dem Gott wohlgefallen haben kann. Man weiß das eigentlich. Also sofern man in der Bibel liest und das als Maßstab anerkennt, weiß man das ja nicht. Und wie oft seid ihr dann enttäuscht und ernüchtert aufgewacht und habt feststellen müssen, ich bin da weit abgedriftet wieder. Von Jesus selbst abgedriftet, von seiner Herde, von der Gemeinde. Und das Erstaunliche ist, dass Gott, während er durch Hesekiel so harte und deutliche Worte spricht, die unserer Ernüchterung dienen und Klarheit schaffen, spricht er dann hier eine ganz andere Sprache. Nachdem wir eigentlich keine Entschuldigung mehr haben, lesen wir im Neuen Testament, wie er uns aufsucht in Jesus ganz freundlich, damit wir, obwohl wir verloren sind, dennoch aber nicht verloren gehen. Warum tut er das? Warum tut Gott das? Dass er in Jesus ein Mensch wird und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse sogar mein Leben für die Schafe. Und in diesem Gleichnis macht er deutlich, wie er jedes einzelne Schaf aufsucht in seiner Verlorenheit. Warum tut er das? Weil jeder Verlorene sich nicht selber helfen kann. Und ich glaube, dass viele Christen das noch gar nicht in seiner ganzen Tragweite verstanden haben. Wie wahr dieses Wort ist, dass wir uns nicht selber helfen können. Weder in die Menschen, die so in grobes Unrecht verstrickt sind, wo das jeder sofort mitbekommt. Es gibt so völlig verkorkste Lebensläufe, da sieht man, da ist viel Verlorenheit. Aber dann gibt es ja auch die, die ihre Verlorenheit nur selber merken. Und das ist ja fast manchmal schlimmer, wenn das eigentlich alles so ganz gut aussieht und nach innen hin sieht man, da ist so viel Verlorenheit und man erstickt fast daran. Kennt ihr das? Und Jesus weiß das und er hat Erbarmen. und spricht hier in diesem Gleichnis von einem verirrten Schaf. Ist ja schön, wie Jesus das hier wählt, dass er von einem Schaf spricht. Klar, als Hirte nicht, aber er hätte ja auch, ein Hund kann ja auch weglaufen. Aber wäre ein Hund entlaufen, dann könnte der Hirte warten, bis der Hund nach Hause kommt. Der weiß das schon, der findet den Weg. Oder ein Pferd, selbst ein Pferd könnte den Weg zurückfinden. Oder nehmen wir ein anderes Thema, die Gefahr zum Beispiel. Ein Schaf, ein Verirrtes, ist in großer Gefahr. Ein Hund kann sich einigermaßen wehren vielleicht gegen Feinde. Ein Pferd ist schnell und kann entfliehen, aber ein Schaf ist einfach so völlig hoffnungslos ausgeliefert. Und es wird ganz gewiss umkommen. Das ist ja eigentlich der Punkt in diesem Gleichnis, dass Jesus von einem Schaf spricht, das verirrt ist, einsam. Und es ist ganz klar, dass der Tod das Ende sein wird. Und deswegen hat der Hirte Erbarmen, deswegen hat Gott Erbarmen mit Menschen, die verloren sind. Also nicht nur mit denen draußen, sondern mit denen auch in der Gemeinde. Da hat der Hirte Erbarmen, weil er sich die Situation ja ausmalt und darum weiß. Er weiß zum Beispiel, jetzt um in dem Bild des Gleichnisses zu bleiben, dieses Schaf ist vielleicht verwundet, vielleicht ist es irgendwo, hat sich das Bein angeknackst, dann wird es völlig ausgeliefert sein, Wölfen oder Geiern. Die Orientierungslosigkeit, weiß der Hirte, und die Angst der Seele, ich möchte jetzt mal auf das kommen, was uns so beschäftigt, nicht das Angegriffensein unserer Seele, dass man sich verloren fühlt und sagt, ich gehe hier irgendwie unter, ich sehe auch nicht, wo der Weg jetzt hingeht, was soll ich jetzt als nächstes entscheiden, was ist der richtige Weg? Also wenn wir in so Lebenssituationen sind, wo wir merken, eigentlich es muss sich was ändern, aber wir wissen nicht wie. Und deswegen möchte ich das jetzt ganz konkret zuspitzen und das für die Gemeinde sagen, Jesus geht gerade auch dir nach und sucht dich, und zwar deswegen, weil du zu ihm gehörst. Das ist ja auch der Clou an diesem Gleichnis, nicht? Das Schaf gehört ja schon dem Hirten. Er kauft das ja nicht auf dem Wochenmarkt, damit es sein Eigentum wird, sondern es ist ja sein Eigentum, und dann hat es sich verirrt. Manche seiner Schafe wissen das noch gar nicht, dass sie zu Jesus gehören. Irgendwann hören sie seine Stimme. Peter hat das ja heute gesagt, das Zeugnis. Er wusste es gar nicht, dass er verloren war. 53 Jahre lang. Auf einmal hört er die Stimme, die ihm Frieden bringt und die Erlösung, nach der er lange unbewusst gesucht hat. Viele Menschen suchen unbewusst. Sie wissen es nicht, was sie suchen, aber sie spüren, dass sie verloren sind. Und dann hören sie das Evangelium, das ihnen Frieden bringt und Erlösung. Und dann wissen sie, jetzt bin ich da zu Hause, nicht? Aber andere seiner Schafe wissen, dass sie zum Hirten gehören und verlaufen sich doch. Und das ist eine Wahrheit, die wir hören müssen, dass das genau die Wirklichkeit ist, dass Menschen, die zu Christus gehören, dann doch immer wieder auf Abwege geraten. Und das erleben wir ja, dass unser Herz uns fortreißt und dann sind wir zack in irgendeinem Dickicht, wo wir gefangen genommen werden von ungöttlichen Gedanken und Plänen und das Leben spielt sich so ab und da kommen wir da gar nicht mehr raus, was sich so eingeschliffen hat. Oder die Prägungen, die wir von unserem Elternhaus mitgenommen haben, aus der Kindheit eintrainierte Verhaltensmuster, die wir einfach nicht ablegen können. Und wir wissen, wir werden aus eigener Kraft uns nicht daraus befreien können. Und auch für die sagt Jesus genau dieses Gleichnis. Er sagt es den selbstgerechten Pharisäern, um ihnen das Maul zu stopfen. Aber er sagt es vor allen Dingen auch im Blick auf seine Herde, glaube ich. Er sucht dich auf. Und zwar durch Menschen, die dir begegnen und die sein Wort zur Sprache bringen. Durch dieses Wort selbst und durch seinen Geist, der zu dir spricht. Der Geist Gottes spricht durch sein Wort auch jetzt. Er spricht jetzt. Du hörst seine Stimme. Und zwar ist es die Stimme des guten Hirten, die sagt, komm, es ist gut, ich habe dich erlöst. Ein Taufspruch, der oft gewählt wird. Ne? Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist ja mein. Und deswegen, dann tritt jetzt heraus aus deinem Dickicht ins Freie. Und ich will dir sagen, es wird gelingen. Manche sind so verstrickt und sagen, ich habe es schon so oft versucht, aber ich komme ja irgendwie nicht voran. Ja, das weiß der Hirte, dass du nicht vorankommst. Das ist für ihn keine Überraschung. Es bedarf, wir selbst bedürfen der Erkenntnis, weil wir das so wenig verinnerlicht haben, was das heißt, dass wir verloren sind. Der Hirte ist nicht überrascht, dass du selber nicht herauskommst aus dem Dickicht, in dem du dich verstrickt hast. Es ist sein mächtiges Wort, das dich herausruft. Und deswegen wird es gelingen, wenn du sein Wort hörst, weil er selber wollen und vollbringen wird. Und deswegen lass dich wieder ganz auf deinen Hirten ein, der sein Leben ja für dich gegeben hat. Und kämpfe nicht mehr selbst dich ab, sondern überlass dich ihm ganz. Und zwar gerade auch ganz mit dem Unvermögen, mit den Dingen, wo du sagst, ich will das ja in den Griff kriegen, aber es geht nicht. Da gibt's, lass es doch los und sag, das ist jetzt nicht mehr mein Arbeitsfeld. Ich habe mich da ja schon abgearbeitet. Ich bin ja vielleicht an manchen Punkten schon wahnsinnig geworden an mir selbst und in dem Bemühen, irgendwie die Dinge besser zu regeln. Kämpf dich doch jetzt nicht mehr ab, sondern überlass es doch einfach ihm, knall es ihm hin, er bringt dich wieder zu seiner Herde zurück, wo du gute Weide findest. Das ist ja das Bild. Das verirrte Schaf rennt irgendwo herum, aber beim Hirten findet es Weide, es findet frisches Wasser. Ich möchte noch den Psalm 23 erwähnen mit der Aussage, du salbest mein Haupt mit Öl. Das ist ja auch Heilung, nicht dieses Öl gesalbt zu werden, wenn man sich die Birne verbrannt hat in der Hitze der Gefechte, die wir die Woche über so erleben. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und deswegen komm wieder an den Tisch des Herrn in seinem Haus immer wieder, auch wenn du sagst, eigentlich habe ich es verwirkt, ich habe das nicht ernst genommen oder der Faden ist gerissen, und sag es den anderen, damit will ich jetzt auch wirklich schließen. Sag es den anderen. Es ist ja in der Gemeinde wirklich so, die Leute bleiben dann mal weg, das ist irgendwie, das fängt so zufällig an. Und irgendwann hat man Wochen keinen Anschluss gehabt und dann wird es schwer. Und dann wird es schwer, wieder anzuknüpfen und zu sagen, ja, ich komme wieder. Sag es denen. Es geht hier in dem Gleichnis um die Schafe, die zur Weide gehören. Wir haben so viele in der Gemeinde, die dazugehören und die einfach wegirren und wieder wegbleiben. Und der Hirte geht ihnen nach. Und wir sind ja berufen, durch Jesus auch seinem Wesen uns entsprechend zu verhalten, also die Leute anzusprechen und zu sagen, komm wieder, was ist mit dir? Was hält dich hier ab? Bist du davon geirrt? Was hat dich was aufgeregt in der Gemeinde? Das kann nicht der Grund sein, wegzubleiben. Du wirst da keine frische Weide finden, hast du schon gemerkt. Wir brauchen, dass in der Gemeinde dieses Klima herrscht, dass wir uns nicht vorwerfen, du bist ja ein Dickicht, du hast dich verirrt, sondern dass wir diese Einladung deutlich machen, dass der Hirte kommt und aufsucht, sagt, du bist aber erlöst, weil er dich erlöst hat und nicht, weil du selber den Weg findest. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und weil Gott durch Hesekiel gesagt hat, macht euch ein neues Herz, und wir das aber nicht vermögen, singen wir das als ein Gebet in dem Lied 390, erneuere mich, o ewiges Licht.